Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ist auf dem Stammtisch,
Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtischphrase,
denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Janik, wie geht's dir?
Ja, Nico, danke. Ich hatte ein entspanntes Osterwochenende hinter mir. Schön vier freie Tage, die habe ich genossen. Ja? Unspektakulär, aber gut.
Ja, hast du nichts Spannendes erlebt?
So, nee, ich habe nichts Spannendes erlebt, kein Classic-Osterfeuer mir angeguckt oder so eine Scheiße. Ich war einfach nur zu Hause und habe gechillt.
Ja, hast du ein bisschen,
Family-Time, musst du rein.
Bisschen was fürs Hip-Hop-Fundament getan bei dir oder so? Bisschen
ja, ich habe natürlich das ganze Wochenende alte Klassiker gehört.
Ja.
Songtexte gelesen, Referenzen rausgesucht, Samples gedickt. Du kennst das.
Ein bisschen mehr Fundament gelegt, ne?
Genau, so sieht's aus.
Ja, finde ich sehr gut. Mhm. Ich war ja auch eine Woche sogar im Urlaub, habe ein bisschen Pause gemacht. Klingt deshalb hier auch so, weil immer wenn man Pause macht, wird man krank. Deswegen kann es sein, dass ich heute ein bisschen meine Klappe halten muss. Ich hoffe mal, ich halte aber komplett durch. Du hast aber zwei Gäste eingeladen, von denen ich mir ziemlich sicher bin, dass das heute hier sehr Wort, Stimmen und auch meinungsgewaltig wird. Deswegen erzähl mal, wen du eingeladen hast.
Yes. Ja, ich glaube, da brauchen wir uns diese Woche keine Sorge drum machen. Wir haben zwei wunderbare Gäste. Gast Nummer 1 kommt eigentlich aus Stuttgart. Ich glaube, man kann aber schon jetzt irgendwie mehr Berlinerin sagen, wie auch immer. Sie ist noch relativ frisch dabei, aber mit umso größerem Knall in die Szene gekommen. Eigene Worte sind auf die Fresse Rap aus Berlin mit einer Prise englischer Würze. DRBWZ, herzlich willkommen bei uns im Backspin Stammtisch.
Hallo, was geht ab?
Sehr stark. Du musst mir auf jeden Fall noch ein bisschen Geschichten aus Manchester erzählen. Ich war jetzt in der Ecke da zwei, drei Mal. Ich habe mich ein bisschen verliebt, obwohl das alles so grottenhässlich da ist.
Ja, kann ich wohl verstehen. Das war bei mir ähnlich.
Schon beeindruckend. Ich habe so einen kleinen Spaziergang durch Liverpool gemacht, da war ich gerade für so ein Fußballspiel. Und ich habe dann irgendwann Ecken entdeckt, die schön waren, aber zwischendurch habe ich mir gedacht, okay, du kannst ja nur Depressionen kriegen, wenn du hier
länger... Ja, voll. Ja, ist schon sehr eintönig teilweise auf jeden Fall. Aber ist geil, Mann. Straße und, halt, ne?
Ja, wollte ich gerade sagen. Ich glaube, da steckt eine gewisse Roughness drin. Und das ist ganz interessant, ich bin Hamburger durch und durch. Ja. Und ich glaube, ich habe da so Parallelen schnell gespürt.
Ich fühle mich auch in Hamburg immer ein bisschen wie in England so. Allein so die Backsteinhäuser und so, ist schon cool. Ja, Mann.
Überleitung fliegt rein, Janik.
Ja, Überleitung kann ich nicht annehmen. Ich war noch nie in Manchester. Ich habe keine Ahnung, wie die Backsteinhäuser da aussehen. Ich weiß nicht, ob unser zweiter Gast schon mal in Manchester war. Es ist auf jeden Fall Hamburg im Haus. Sie kommt aus Hamburg-Harburg. Anfang des Jahres ist mit Hamburgs Perle ihre letzte EP erschienen. Chelominati, herzlich willkommen bei uns im Backspin Stammtisch.
Hi, danke.
Warst du schon mal in Manchester?
Nee. Ich war in Kanada.
ich finde schon, Harburg ist ja jetzt auch, sagen wir nicht die größte Schönheitsperle, die diese Stadt Hamburg hat, aber es hat eine gewisse Roughness und eine gewisse Härte und das habe ich in Manchester genauso mitgekriegt. Und ehrlicherweise scheint es ja zu sein, wenn man eure Musik hört, dass es euch beide ja auch schon so ein kleines bisschen prägt, wo ihr herkommt, wofür ihr da steht. Das müsst ihr uns heute so ein kleines bisschen erzählen, Janik, denn du hast mit der Redaktion ein Thema dir überlegt, dass unsere Gäste mit Leben füllen müssen und noch werden, glaube ich.
So sieht's aus, genau. Ja, beide machen soundtechnisch schon klassischen Straßenrap, würde ich sagen. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Aber trotzdem ist da immer eine dicke Portion Haltung mit drin. Da ist Gesellschaftskritik mit drin. Das ist halt nicht der plumpe Flex, wie man vielleicht Straßenrap aus Anfang der 2000er Agro-Berlin-Zeiten mal kennengelernt hat. Da ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die stattgefunden hat. Und darüber wollen wir diese Folge einfach mal sprechen. Warum macht ihr beide die Musik, die ihr macht? Was steckt da eigentlich alles drin? Wie seid ihr zu den beiden Personen geworden, die ihr heute seid und die uns jetzt mit Rap-Texten beglücken sozusagen? Deswegen fragen wir uns diese Woche, große Klappe, viel dahinter.
Ja, na, Mann.
Also, wie viel steckt dahinter?
Ich würde behaupten, sehr viel tatsächlich. Also ich mache den Rap, den ich mache, weil er sich am authentischsten anfühlt für mich so. Ich glaube, ich könnte irgendwie gar nichts anderes machen. Ich finde so genau diese gesunde Mischung aus so aufs Maul, aber mit Message so ein bisschen oder halt tiefgründiger als jetzt nur, ja, ich fick sie alle so mäßig so, sondern ich fick euch halt wirklich echt alle so. Ist halt einfach so. Ja, keine Ahnung. Also es fühlt sich für mich einfach richtig an und es ist halt genau, wie ich auch so bin. Ich bin sehr impulsiv, ich bin sehr ja, lass mich gerne mal von meinen Emotionen leiten, woran ich auch immer wieder arbeite. Aber genau, ich habe halt auch dementsprechend einfach was zu erzählen und mach dann, ja, die Musik, die daraus entsteht. So. Und das ist halt das, was ich, ja, Mann.
Jay, du könntest so eine andere Musik machen, wenn man aus Harburg kommt, als die, die du machst.
Was bedeutet andere Musik?
Ja, versuchen, also dann fangen wir mal anders an. Beschreib mir mal, was deine Musik ist und wie du sie machst und warum du sie so machst.
Also ich habe mit sehr harten Straßenrap angefangen. Mittlerweile habe ich mich aber ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt, einfach weil ich viel zu erzählen habe und ich es ein bisschen schade finde, nur Straßenmusik, also Straßenrap zu machen. Die Seite existiert so, aber ich habe auch noch eine andere Seite. Ich möchte im Ganzen als Künstlerin gesehen werden und nicht nur als Gangster-Rapperin, auch wenn ich halt so gestartet habe. Natürlich hat mich mein Leben geprägt und auch da, wo ich aufgewachsen bin. Und das hat auch dazu geführt, dass ich halt mal ein bisschen was loswerden wollte. Und mir hat im Deutschrap halt auch so eine Frau gefehlt, wie damals halt Ever, die kein Blatt vor den Mund nimmt. Und deswegen hatte ich Bock, ein paar Ansagen zu verteilen. Und ja. Ja.
Welche Rolle spielt Manchester in deinem Weg dir? Das würde mich mal interessieren, weil ehrlicherweise, ich habe da ja gerade sowas hergenommen. Es hat ja schon, also auch wenn man sich England anguckt, viel passiert in London, aber diese Stadt hat, oder diese ganze Region, die hat ja schon was Besonderes an sich, was man, glaube ich, nur versteht, wenn man da mal war.
Ja, es ist auf jeden Fall sehr, so wie man sich, also mittlerweile nicht mehr so als ich. Also ich habe meine Jugend, also großen Teil meiner Jugend dort verbracht. Und da hat mich das einfach fasziniert, so genauso diese raue Art. Und mittlerweile ist das halt schon so, es ist schon ziemlich Gentry geworden, also die Innenstadt zumindest. So, die haben jetzt, also man merkt voll, dass das jetzt so die zweite Stadt Englands wird gerade. Und das auch irgendwie komisch mit anzusehen, so, aber an sich, an Charme, hat's nicht verloren. So, also man ist irgendwie in der Innenstadt und man denkt so, boah, Alter, nur so Hipster mittlerweile auch. Aber man fährt so 5 Minuten raus und dann ist halt auch irgendwie schon wieder genauso, wie es mal war. Wie war denn deine Ursprungsfrage? Ich hab...
Ja, wir sind ja so ein bisschen bei der Definition von dem, wofür ihr steht und was ihr macht. Und du kommst aus einer Region in Deutschland, die jetzt nicht für Roughness und Härte steht.
Nee, auf keinen Fall.
Muss man mal sagen, voll. Ne? Und lebst jetzt in einer Stadt, die ja schon natürlich auch eine andere Art und Weise hat, aber gerade diese Farbe Manchester dazwischen, was ja auch ein bisschen betont ist im Lebenslauf, das sorgt ja sicherlich schon. Hast du da besondere Dinge erlebt, die dich geprägt haben?
Ja, also auf jeden Fall so meine ersten Berührungen mit Drogen und so, generell Sexarbeit, Selbstfindung sehr viel dort. Eben, was heißt Selbstfindung? Also ich meine, da war ich nicht aktiv auf Suche, aber so im Nachhinein so, also die ersten Anzeichen so von wegen so, ja, was mache ich eigentlich? Was soll das? So diese ganzen ersten Hinterfragungen und so dort durchlebt. So erste Liebe und so. Das war schon, also waren schon sehr prägende Zeit dort. Und ja, Mann, will ich auf keinen Fall missen.
Wenn man jetzt, wie du, dir in Manchester eine Zeit verbringt, in Berlin ist es natürlich nicht anders, in Hamburg genauso, dann ist es ja, wenn man auf den Straßen unterwegs ist, so ganz platt gesagt, geht es ja viel um Respekt auch, Respekt, den man von anderen bekommen möchte, den man sich selber erarbeiten möchte. Und Respekt ist ja auch so im Hip-Hop, in der Kultur, so ein ganz entscheidendes Element. Was würdet ihr beiden sagen, entwickelt man automatisch so eine gewisse Haltung, wenn man mit dieser Hip-Hop-Kultur, in dieser Hip-Hop-Kultur aufwächst? Wie hat sich das bei euch persönlich so, wie hat sich das ausgelebt, wenn man das so fragen kann?
Offene Frage, beide müssen antworten.
Ja, schwierig, ich habe keinen Adresszettel rangehängt, ne?
Ja.
Ich habe die Frage an sich noch nicht ganz verstanden. Kannst du sie vielleicht nochmal erklären?
Die Frage ist, wenn ihr beide mit den Erfahrungen, die ihr bisher in eurem Leben gemacht habt, so da was ich gesagt habe, da geht es ja um Respekt gegenüber anderen, also Respekt von anderen bekommen, sich selbst Respekt verschaffen. Und das ist ja auch ein sehr, sehr zentrales Element in der Hip-Hop-Kultur. Deswegen die Frage, was für Parallelen ihr vielleicht aus eurem in Anführungsstrichen richtigen Leben und jetzt der Musik, die ihr macht, die ihr ziehen könnt, was euch da beim Aufwachsen einfach geholfen hat, diese so eine Haltung zu entwickeln? Oder ist das vielleicht auch totaler Schwachsinn, das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun?
Also ich hatte die Haltung schon in meinem Privatleben. Ich musste mir immer sehr viel Respekt verschaffen, gerade weil ich eine Frau war und weil ich jetzt auch keine hässliche Frau war, aber viel mit Männern zu tun hatte. Und also ich habe lange in der Gastro gearbeitet, Reeperbahn in St. Pauli. Und auch im Nachtleben. Und mir war es immer irgendwie wichtig, dass man mich nicht auf mein Frausein reduziert. Und musste mir halt immer so einen extra Respekt verschaffen bei Männern, was nicht immer sehr einfach war. Aber ich hatte keine andere Wahl. Ich musste mich da so ein bisschen durchbeißen. Und das habe ich dann auch mit in die Musik genommen. Also es ist gleich geblieben.
Mhm. Wie war das bei dir, der?
Ja, ähnlich. Also es war schon, ich bin auch... ich glaube, ich war, das klingt jetzt so Pick-Me-mäßig, so überhaupt nicht, so ist überhaupt nicht gemeint, aber ich habe echt so mehr mit Jungs abgehangen, so immer früher und so. Und deswegen, glaube ich, habe ich das so irgendwie so früh gelernt, so mich zu, ich weiß nicht, ob verteidigen das richtige Wort ist oder so, aber es ist schon, ja klar, also es ist, man hat es nicht einfacher, so vor allem jetzt, also in Bezug auf mein Privatleben oder jetzt so in... so musikmäßig, so ich merke schon, dass man sich ein bisschen mehr beweisen muss, keine Ahnung, aber bei mir, ich merke halt zum Beispiel oft so, yo, so ich treffe mich mit irgendjemand, der nicht weiß, dass ich Musik mache, und dann ist ganz oft so, ja, okay, ja, wenn ich denen dann wirklich was zeige, dann sind die so, okay, ich hatte einfach nicht erwartet, dass es mir tatsächlich gefällt, so, ne, das merke ich immer so, zum Beispiel, wenn ich irgendwie so einen Typen treffe, so, und der weiß nicht, dass ich so rappe oder so, und dann, das hatte ich jetzt letztens erst, und der war so, okay, ich habe mich schon darauf eingestellt, jetzt so zu lügen und so, aber es gefällt mir wirklich, so, und das ist halt einfach schon so diese, da merke ich halt allein da so, ja, dass man halt, ja, direkt irgendwie erwartet, ja, wird halt nicht gut so, aber ja, beweisen, klar, generell, ich meine, wir sind jetzt nicht privilegiert dadurch, dass wir Frauen sind, auf keinen Fall. Ich denke halt heutzutage, man muss halt einfach auch gut sein. Es gibt so viel Output so, also ich will mich jetzt auch nicht nur darauf reduzieren so, ich finde schon, also wenn man gut ist, klar, natürlich, dann findet man da auch Gefallen oder nicht. Aber mittlerweile habe ich jetzt nicht so das Gefühl, dass ich mich da so krass noch beweisen muss oder so, sondern ich habe schon das Gefühl, dass das ist halt einfach so ein, dass es gut ist, was ich mache so, und das halt erst anfangs so ein bisschen angezweifelt wird, aber dann danach ist so, ja, okay. Ja. Oder es gibt natürlich auch die Leute, die dann einfach schreiben, so, ja, was ist das für ein Dreck und so, aber scheiß auf die.
Scheiß auf die, genau. So.
Ey, es gibt ja quasi, also dankenswerterweise eine Zeit, in der, wie du schon gesagt hast, da auch viel Raum ist. Das heißt, es gibt auch viele, viele Künstlerinnen, die sich auf den Weg machen. Warum habt ihr beide Rap als Sprachrohr benutzt? Oder warum habt ihr euch dazu entschlossen, das zu machen?
Ich war als Kind schon musikalisch. Und ich bin als Kind auch zu DSDS Kids gegangen.
Geil.
Ach krass. Erzähl.
Ja, mit dem Unterschied, dass ich gesungen habe. Und damals hatte ich noch keine tiefe Stimme. Und ich wusste, ich war immer so dieses, ich weiß nicht, ob ich singen kann. Wenn ich gesungen habe, ich habe immer gehofft, dass jemand sagt, boah, du hast voll die schöne Stimme, so war das. Aber ich selber habe nie gesagt, ich kann singen. Und ich bin auch zu DSDS Kids gegangen, ich habe so Texte geschrieben, meine Mutter immer vorgesungen. Und dann kam leider so ein bisschen der Ernst des Lebens dazwischen. Meine Mama ist sehr krank geworden. Ich bin mehrfach im Heim gewesen. Und dann hatte ich einfach keine Zeit mehr und keinen Kopf mehr für Hobbys. So, ich bin mit 12 schon arbeiten gegangen. Und irgendwann dann so mit 19 habe ich auch auf der Reeperbahn im Club gearbeitet. Und dann habe ich immer, ich habe viel Deutschrap gehört einfach. Und ich habe das immer sehr gefühlt. Ich konnte Freitag schon alle Songs auswendig, die Donnerstag rausgekommen sind. Und ich habe immer laut mitgerappt. Und irgendwann sind die Leute, haben dann halt das zu mir gesagt, was ich mein Leben lang wollte. Du hast eine schöne Stimme. Ob ich Musik mache? Und ich so, ja, nee und so. Und irgendwann habe ich dann aber so gemerkt, so, scheiß auf Singen, vielleicht kann ich ja rappen. Und ja, dann habe ich einfach angefangen, Texte zu schreiben. Und in meinen Texten habe ich dann auch vieles verarbeiten können, loslassen können, erzählen können, was ich so, ich habe ja viel erlebt. Und irgendwo muss das ja raus. Ja, und das hat für mich ganz gut funktioniert und hat mir gut getan. Und so ist es dann irgendwie dazu gekommen, dass ich Rapperin geworden bin.
Der, du hast es ja auch quasi schon ein bisschen länger quasi betrieben, glaube ich, bevor es dann ernst geworden ist. Aber war es ein Ventil oder war es Bock auf die Sache? Oder hast du auch eine Kindheitsmusikerfahrung oder schon früh den Karriereweg im Auge gehabt? Warum rappst du?
Also ja, es war auch auf jeden Fall von klein auf so, dass ich immer schon gerappt habe. Also jetzt nicht meine eigenen Texte oder so, aber ich bin auf jeden Fall mit Hip-Hop so aufgewachsen. Saß dann immer vor YouTube so, diese alten Trashing-Karaoke-Videos da und hab dann also mitgesungen auch teilweise, aber schon war schon mehr so, mehr war Rap-lastiger. Generell Schreiben als Ventil war mega wichtig für mich so schon immer, um halt mit Dingen umzugehen oder zu verarbeiten. Also jetzt war dann auch nicht immer oder ist auch mittlerweile nicht immer, dass ich, wenn ich was schreibe, dass das immer ein Liedtext dann ist oder so, aber ich brauche das einfach so zum, wenn ich so gar nicht mehr weiß oder so, dann nehme ich mir mein Handy und schreibe einfach drauf los so. Und irgendwann habe ich so eins und eins zusammen, also ich weiß nicht, ich habe auch immer so von Freunden Rückmeldungen bekommen, so ja, dass ich gut rappen kann und so und dann aber ich habe mir nie gedacht, dass das mal so in dem Ausmaß wie jetzt so irgendwie Teil meines Lebens sein wird so, also oder dass das halt so mein Hauptding ist, das ich mache gerade. Ja, Mann, habe ich mir nicht so ausgemalt, aber bin ich mega froh drüber. So, will nichts anderes machen. So.
Habt ihr beide Vorbilder, von denen ihr euch was abguckt, zu denen man ein bisschen aufschaut, an denen man sich orientiert?
Ich habe tatsächlich kein Vorbild. Ich hatte, in der Jugend hatte ich ein Vorbild, das war Schwester Eva.
Ja, geil.
Da war ich so um die 12 oder 13. Sie war die Einzige und sie ist auch die Einzige geblieben. Ansonsten habe ich tatsächlich, also ich habe immer nach einem Vorbild gesucht und irgendwann habe ich gemerkt, brauche ich gar nicht. Einfach das machen, worauf ich Bock habe. Und das mache ich auch.
Aber was war es an Schwester Eva? Also wahrscheinlich offenkundig, aber mal aus deinem Mund zu hören.
Eva war besonders damals. Sie war ja so die Erste, die mit so harten Rap um die Ecke kam. Und alles an ihr hat mich einfach fasziniert und ich wollte einfach sein wie sie, beziehungsweise ich konnte mich sehr mit ihr identifizieren, obwohl ich erst 12, 13 war. Ich sah zu dem Zeitpunkt auch schon viel älter aus, ich habe mich älter verhalten, das war schon irgendwie immer so. Und ich weiß nicht, ich wollte einfach mit ihr befreundet sein so. Und auch ihre Texte und so, ich hatte ja schon immer irgendwie Musik im Blut und so und ich habe es einfach gefühlt, ich habe mich krass gefühlt. Wenn ich im Bus ihre Songs gehört habe, ich habe mich krass gefühlt auf dem Weg zur Schule. Ja, so.
Fühle ich auf jeden Fall.
Ja. Wie war das bei dir, der?
Ja, genau. Sorry. Auch Vorbild?
So vorbildmäßig tue ich mich auch mega schwer. Also ich kann so ein paar Namen nennen, die wo ich sagen würde, mich so rap-technisch oder so geprägt, so was die so privat machen oder wofür die stehen, so keine Ahnung. Weiß ich nicht, aber so Azealia Banks und so war sehr präsent bei mir so als ich so in Jugendjahren dann so UK bezogen immer noch Slow Tie, so einer meiner Lieblinge, ich weiß, der hat gerade Vorwürfe und so, aber das ist so rein auf so Sound bezogen oder ja man Rap Technik, aber ich habe echt auch kein so, wo ich sag, ja, keine Ahnung, so als ganz kleine, so Rihanna oder so mit so Pon the Replay, so ich war wirklich so schon so 2005 so am Start und so, ich weiß jetzt nicht, ob Vorbild, ich war schon guter Fan, so bin ich auch immer noch so, mag, also, aber das ja, nee, nicht, dass ich jetzt sag so, boah, ich will genauso sein wie die oder so, aber klar, so Einzelheiten, die man gut findet und ja, an denen man sich orientieren kann, das schon.
Jetzt seid ihr ja Teil einer Deutschrap-Szene, die sich in einer Musikwelt hier in Deutschland, die sich ja immer breiter aufstellt und wo es auch, finde ich schon auch beeindruckend ist, wie viele Talente, Künstlerinnen aus dem Nichts hervorkommen und in der kompletten Bandbreite sich aufstellen. Wie schwierig ist es da oder auch leicht oder selbstbewusst für euch, sich dort die Position zu erkämpfen? Also darauf in Bezug, früher gab es ja immer mal so, Schwester Eva ist deshalb auch so ein schönes Beispiel, weil in der Zeit gab es halt nur Schwester Eva. Da ist dann einfach jahrelang nichts passiert. Jetzt läuft man ja fast die Gefahr, dass es 10-mal eine Künstlerin gibt, die in eine Richtung gehen möchte. Wie, ihr in eurer Rolle, in der ihr seid, in der Position, in der ihr seid, wie geht ihr damit um? Mit diesem großen Konkurrenzmarkt gerade?
Bei mir ist es schon sehr tagesabhängig manchmal. Also ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich wirklich so sehr davon überzeugt bin, von dem, was ich mache. Wenn ich irgendwas, wenn ich Output habe oder so, ich stehe da mittlerweile wirklich richtig dahinter. Ich weiß noch, anfangs so war es ein bisschen anders, aber es war ich noch ein bisschen unsicherer oder so, was das angeht. So diese Schnelllebigkeit, so, ne, so diese TikTok-Generation und so, das kriegt man schon mit. So, ich habe schon manchmal das Gefühl, so zum Beispiel mein letztes Release ist jetzt so 4 Wochen her oder so, oder das ist jetzt gerade die 5. Woche, glaube ich. Und ich bin schon so, ja, scheiße, hoffentlich vergessen die Leute mich nicht so, ne? Weißt du, man hat schon so irgendwie die ganze Zeit den Druck, irgendwas rauszubringen, so. Ich zumindest, ich bin, also ich weiß nicht, wie es bei Chelo ist oder so, aber ich bin noch, also ja, keine Ahnung, so, ich habe, bei mir ist noch so, auf jeden Fall so ein bisschen, ja, es ist noch alles trotzdem etwas neuer für mich und so, und ich habe irgendwie trotzdem, ja man, ich denke so, manchmal ist schon, spürt man so diese Schnelllebigkeit auf jeden Fall der Industrie, ja man, und dass man halt immer am Start sein muss die ganze Zeit, ja.
Angelo, wie ist das bei dir? Ja, leg los. Dieses Format lebt am besten davon, wenn ihr auch so aktiv wie möglich in die Dialoge reingeht. Ne? Also wenn ihr auch eine Meinung zu der anderen Person
habt. So.
Hau raus. Du kannst hier, du sollst hier so offensiv wie möglich reingehen.
Mhm. Ja, also das passt auch mit dieser Vorbildsache noch. Also früher wollte ich ich wollte wie jemand sein. Mittlerweile ist das nicht mehr so, weil ich gerne ich selber bin und auch weiß, was ich an mir habe so. Also als ich angefangen habe mit diesem ganzen, ich habe ja mit Insta 16 an und so angefangen und da war gerade TikTok neu. Und ich habe zu einer Zeit angefangen, wo auch eine Bad Moms J diese Insta 16er gemacht hat. Und deswegen hatte ich noch relativ gute Chancen, mich aus der Masse, wie nennt man das?
Hervorzustechen wahrscheinlich.
Hervorzustechen, ne? Ja, so. Und deswegen war das da ein bisschen einfacher. Heutzutage ist es tatsächlich nicht mehr so einfach. Es herrscht schon ein Überfluss an Newcomern, gerade auch durch TikTok, muss ich sagen. Mhm. Trotzdem, was jetzt mich betrifft, ich habe, was sie gerade meinte, ich habe diesen Druck nicht mehr, weil ich einfach mittlerweile erkannt habe, also bis jetzt ist mir noch keine über den Weg gelaufen, die so war wie ich. Also keiner hatte die Stimme, die ich habe, keiner hat das Aussehen, was ich habe, keiner hatte dieses Gesamtpaket. So, ich bin schon sehr selbstbewusst, was das betrifft. Und ich sehe auch keine aktive Konkurrenz. Am Anfang war das ein bisschen schlimmer, weil ich halt noch so unsicher war und noch nicht wusste, was ich alles kann. Ich habe ja auch eine Entwicklung durchgemacht. Also wenn man sich meine ersten Sachen anguckt und jetzt meine Sachen, da liegen wirklich Welten zwischen. Das hätte ich auch nicht gedacht, ganz am Anfang. Jetzt habe ich eine Frage verloren, was soll ich sagen? Ach so, aber was mein Manager mir damit auf den Weg gegeben hat, war dann halt, hey, entspann dich, es ist alles sehr schnelllebig. Wir wollen keinen Sprint mit dir laufen, wir wollen einen Marathon. So. Und dann hat er immer gesagt, hör auf andere zu gucken, weil wir laufen länger als die. Die wollen alle schnelle Hits, die wollen alle dies und das. Wir wollen das nicht. Wir wollen dich wie eine Ever aufbauen und du sollst dein Leben lang so eine Ikone werden, mäßig. Und das hat mir sehr geholfen, dass ich aufhöre, mich mit anderen zu vergleichen und dass ich auch aufhöre, auf andere zu gucken. Weil das hat mir halt immer diesen Druck gemacht. Ich mache das gar nicht mehr. Wenn ich eine Newcomerin sehe, die krass ist, okay, die ist auf ihre eigene Weise krass. Aber ich bin auch auf meine eigene Weise krass. Und ja, jeder hat so sein eigenes Ding. Jeder ist so auf seine eigene Art gut und besonders.
Punkt.
Ja, Mann. Period.
Ich glaube, das ist aber auch das Größte und Schwierigste, was man sich immer bewusst machen muss, auch in einer Industrie, in der ihr alles steckt und dann mit so einem Haifischbecken Berlin und ganz vielen Menschen drumherum, die dir ganz viel erzählen und dann auch dem Run nach, da kommt die nächste, die dann eventuell nochmal so ähnlich aussieht wie die, die da schon erfolgreich ist und dann guckt man links und rechts. Ich stelle mir das vor, dass das nicht so einfach ist und dass man da echt auch ein gewisses Selbstbewusstsein und eine Ruhe in sich braucht und vor allen Dingen auch Vertrauen darin, weil halt es so schnelllebig ist, wie du es beschreibst. Da bin ich auch immer der Typ von Marathon und nicht von Sprint.
Genau, das vergessen halt viele, ne? Gerade heutzutage.
Ja. Brauchst aber auch die Ruhe. Aber du selber musst, du hast ja auch ein Ego und B natürlich auch einen Hunger und vielleicht dann auch Ziele. Und wenn die nicht schnell genug erreicht werden, dann, boah, dann lass mal gucken, ob das alles hier so funktioniert. Da brauchst du eben vielleicht auch Leute um dich rum, die dir dafür sorgen, dass du sagst, ey, chill mal ein bisschen. Ne?
Das ist auch nicht Team ist auch sehr wichtig, ne? Ja.
Weil das auf jeden Fall, ich finde es auch echt gut, was dass du gesagt hast, Chelo, da so mit deinem Manager und so, dass der dir da eben nochmal das so gegen bestätigt. Weil ich meine, einer meiner Sorgen war auch immer so, wenn ich halt so irgendwann mal so doch, keine Ahnung, dann so einen Deal unterschreibe oder keine Ahnung. Das hat dann, dass ich genau dann so behandelt werde, von wegen so, ja, jetzt probieren wir es mal mit dir aus so und wenn nicht, dann halt nicht. Also so, also die, auf dieses reine so Hitmaking, weißt du? Und wenn das dann nicht funktioniert, dann steckst du da drin dein noch 3 Jahre und bis dahin kannst du kannst du nichts mehr releasen und dann wurde es schon wieder vergessen, so ein bisschen. Aber es ist mega schön zu hören, dass bei dir halt, dass du dann überhaupt nicht das Gefühl so hast.
Mittlerweile nicht mehr, ne? Ja, also es war am Anfang auch anders. Es hat gedauert, aber mittlerweile habe ich das nicht mehr. Aber ich habe auch ein gutes Team, ich habe einen guten Manager, der mich immer wieder runterholt, wenn ich kurz denke, boah, scheiße. Ne? Weil gerade ich habe ja auch sehr viele Pausen gehabt in meiner Karriere, die ich bis jetzt hatte. Also ich habe 3 Songs released, hatte sehr großen Hype, dann kam auf einmal Corona, dann war ich 2 Jahre weg und in diesen 2 Jahren habe ich auch gedacht, scheiße, nicht, dass ich vergessen werde. Aber nach diesen 2 Jahren habe ich viel dazugelernt. Dann habe ich angefangen, meine EP zu releasen. Dann hatte ich wieder eine Pause, weil meine Mutter gestorben ist letztes Jahr. Und
unser Beileid.
Ja, Dankeschön. Danke. Aber statt mir diesen Druck zu machen, dieses ich könnte vergessen werden, habe ich einfach mir gedacht, komm, ich werde auch in einem Jahr noch gut sein und ich werde auch in einem Jahr noch zeigen können, was ich drauf habe. Und das kam einfach so mit der Zeit.
Ja, ich merke es bei mir auch jetzt schon. Also wie ich meinte, so, ich merke auch jetzt schon, dass ich halt viel, viel so sicherer bin, so vor allem, also was mein Output und alles angeht, so, aber trotzdem, also die ganze Szene, es ist auf jeden Fall so ein krasses Überangebot da und ja, Mann, alle, ja, TikTok halt, ne?
Aber genau da kommt ja der dein Thema her, dass wir mal reinschmeißen können. Bring mal auf den Tisch, worüber du sprechen wolltest.
Genau, ich habe ein kleines Thema mit vorbereitet. Ich weiß nicht, wie habe ich es nochmal so ganz schön genannt in der E-Mail?
Kuratierte Kunst.
Ein auf studiert gemacht. Ja, Mann. So, das war halt, ich habe so überlegt, ich wurde ja dazu eingeladen, ein Thema mitzubringen heute und ich habe so überlegt, ja, was ist so ein Ding, das mich halt irgendwie täglich oder immer noch trotzdem so ein bisschen beschäftigt, ist halt ich so als unabhängige Künstlerin, ich merke halt bei jedem Release generell so, wie abhängig mein Erfolg von der Kuration dahinter ist. So. Und dass ich halt jedes Mal dann irgendwie, ich probiere es nicht zu machen, so, aber dann doch um 0 Uhr schauen, welche Playlisten bin ich gekommen und bam, bam. Und da, ich möchte mich gar nicht beschweren, wenn das jemand hört, ich liebe euch, weil es läuft gerade voll gut. Aber trotzdem macht das halt was mit einem, wenn man da so irgendwie das Gefühl hat, da sitzt jemand und der bewertet jetzt deine Kunst und das davon ist so dann dein Erfolg so mit abhängig. Klar, es ist in der Kunst immer so, dass du halt bewertet wirst und dass du Glück haben musst oder halt auch einfach gut sein musst, so, aber ja, Mann, ich wollte einfach mal so das mitbringen, da offen sein, so dass mich halt überhaupt nicht kalt lässt und euch auch gerne fragen, wie ihr das so seht. Ich meine, ihr macht das ja auch teilweise selbst, ne, deswegen.
Direkte Frage an dich, Cello. Du hast ja selber gesagt, das Team sorgt dafür, dass du dir auf dem Weg bleibst. Aber das ist ja schon eine Herausforderung, da halt nicht zu versuchen, Dingen nachzueifern, sondern sich künstlerisch immer treu zu bleiben.
Ja, das auf jeden Fall. Also gerade wenn dann auch, also TikTok hat mir auch echt Angst gemacht am Anfang. Also es hat mir zwar geholfen, so Fame zu werden und dass meine Musik gehört wird, aber dann kam so der Punkt, wo ich mir dachte, scheiße, Alter. Man muss da irgendwie mitgehen, ich muss jetzt anfangen zu singen und so. Ich hatte ja noch, also am Anfang, ich habe ja absolut gar nicht mit Autotune gearbeitet, ich habe ja wirklich straight gerappt und ja, auch bei mir hat das dafür gesorgt, dass ich mich jetzt in eine andere Richtung entwickle, aber ich versuche trotzdem nicht irgendwelchen Dingen hinterher zu eifern, so nach dem Motto, okay, ich muss jetzt singen, ich muss jetzt Mainstream machen, ich muss jetzt New Wave machen. Klar habe ich dann auch Leute aus meinem Team, die sagen, hey, du musst dies und das machen. Und ich sage, nee, leg mich am Arsch, mache ich nicht. So, ne? Also klar, man muss ein bisschen schlau sein, man muss ein bisschen mitgehen. Aber ich persönlich, ich will mich nicht komplett verkaufen. Also ich will nicht komplett sagen, okay, ich fange jetzt an zu singen und mache irgendeinen Popsong, den ich halt gar nicht fühle, auch wenn er vielleicht funktionieren könnte. Und viele Künstler sind nicht so eingestellt. Die jagen einen Hit nach dem anderen. Und klar ist es schwer, das nicht zu tun. Aber ja, also ich persönlich habe jetzt nicht so ein großes Problem. Ich will einfach nur ein Studio und ich will einfach das machen, worauf ich Bock habe. Mittlerweile mache ich ja auch Autotune und so. Aber auch jetzt gerade bin ich seit einem Jahr endlich wieder im Studio. Und ich merke, dass man auch andere Interessen entwickelt, so, also ich. Und dass ich so ein bisschen weg vom Straßenrap gehe und so ein bisschen vielleicht mit dem Zeitgeist gehen werde, aber halt nicht komplett. So.
Ja, ist ein schmaler Grad, ne?
Ich wollte gerade sagen, also ich glaube halt auch, weil du es ja eben gesagt hast, so wir bei Backspin selber, wir haben ja auch eine Playlist, so wo jeden Freitag irgendwie Songs stattfinden. Ich glaube, man muss sich bei dem Ding immer bewusst sein, dass es jetzt speziell in unserem Fall ja auch mehr so eine, ich nenne es mal Visitenkarte ist. Also mit dieser Playlist verdienen wir ja keinen Euro, die hat ja keine Millionen FollowerInnen oder sonst was. Und es gibt natürlich diese Handvoll Playlisten, wenn du da drin bist, so safe, dann hat dein Song schon mal Summe X an Streams drin. Aber selbst da wissen wir ja dank Spotify-Auszahlung und so weiter, dass selbst das ja nicht irgendwie den Reichtum garantiert. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, was halt viele da draußen vergessen, dass es halt so diese Schere, kleinere Artist, größere Artist, halt irgendwie immer weiter auseinander geht. Es gibt halt diese Spitze, die halt von der Musik krass gut leben kann und viele, die halt irgendwie mega viel dafür ackern müssen. Und dass man halt einfach so ein bisschen vergisst, wie viel jetzt zu dem Beruf DeutschrapperIn so heute dazugehört. Und was man halt in vielleicht gerade nicht alles so sieht. Und natürlich gehört es für euch jeden Freitag, wenn ein Single rauskommt, dazu, in Playlisten platziert zu werden. So, weil es ist halt wieder auch nur ein bisschen mehr Sichtbarkeit und den nächsten Teil Sichtbarkeit holt man sich dann halt, ob man es mag oder nicht, bei TikTok und dann bei Insta und dann ein bisschen auf den Festivals dieser Welt. Und so setze ich da halt so einen Kuchen zusammen, wie man, glaube ich, 2024, wenn man jetzt nicht Top-Notch-Modus-Mio-Artist ist, halt durch seine Rap-Karriere geht und dann, wie ihr das eben beschrieben habt, halt nicht als Sprint, sondern als Marathon sich seine Fanschaft aufbaut, seine treue Hörerschaft und darüber dann halt, genau, versucht sein Ding einfach zu machen.
Word. Ich bin richtig beeindruckt, Yannick, wie du hier quasi das so on point bist, weil es ja auch ehrlicherweise genau auch das stimmt, wofür unsere beiden Gäste heute stehen. Und diese Identität ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz entscheidender Faktor, der dafür sorgt, ob du mit beiden Füßen auf dem Boden stehst, ob du für das, was du da als Künstler ausdrücken möchtest, auch so ein Fundament hast und damit dann in die Welt hinausgehen kannst. Da gelten für mich so ganz klassische Regeln auch, dass du natürlich erstmal dein eigenes Umfeld, dein Home-Turf so ein bisschen überzeugen musst, dass da auch eine Persönlichkeit hinter der Musik steckt, auch Skills und das ganze Setup da ist, um dann die nächsten Schritte zu machen und damit rauszugehen. Ich glaube, die Regel gilt bis heute. Es ist aber ganz interessant, und das ist eine schöne Überleitung, ehrlicherweise, Chilo, zu dem Thema, das du mitgebracht hast, weil ich da gerade mit einem anderen Künstler oder mit ein paar Künstlern auf einem Konzert mich drüber unterhalten habe. Denn du sprichst über die Szenen in der Stadt und natürlich als Hamburgerin über das, wie es hier gelaufen ist. Was ist dein Thema? Bring mal kurz an und dann muss ich gleich das Wort ergreifen.
Also mein Thema, was ich mitgebracht habe, ist, warum gibt es keine richtige Musikszene in Hamburg? So wie in Düsseldorf oder in Berlin oder in Frankfurt. Ich bin ja in Hamburg groß geworden und die ersten Jahre, wo ich Musik gemacht habe, habe ich auch noch da gelebt. Mittlerweile bin ich nach Düsseldorf gezogen, genau aus diesem Grund. Mein Management ist ja auch in Düsseldorf. Mir ist einfach aufgefallen, dass ich in Hamburg wenig bis gar keinen Support bekommen habe. Weder von großen noch von kleinen Rappern, aber von anderen Städten schon, dass sich jeder so ein bisschen verschanzt in seinen Studios, dass keiner was miteinander zu tun haben will. Also wirklich, die haben nicht das Interesse, als Künstler geile Musik zusammen zu machen, sondern jeder guckt auf seinen eigenen Arsch. Und ich verstehe nicht, warum das so ist. Und ich bin auch nicht die Einzige, die gezogen ist, deswegen.
So, also das ist ein Grund, warum du aus Hamburg abgehauen bist.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist total krass. Ich übernehme mal, wenn es okay ist. Weil wir haben mit Tom Hanks produziert, haben bei seinem Konzert in Hamburg ihn begleitet. Kommt auch eine kleine Reportage bei uns bei Backspin TV bald. Deshalb, weil auch ich ihn so stellvertretend für so eine Generation an Künstlern sehe, die in dieser Stadt gerade dafür sorgen, dass Hamburg nochmal eine neue Farbe bekommt. Und auch mit ihm haben wir quasi darüber gesprochen. Und er selber hat quasi an diesem Abend sich eingeladen an so Disaster, Slowly, Kwame. Nur mal so die vier als Künstler, die ja eigentlich inhaltlich nicht unterschiedlicher sein könnten. Weil sie alle vier komplett andere Stile machen. Aber an dem Abend sich auch gezeigt hat, dass sie aber alle eigentlich cool miteinander sind und alle so Hamburger und wir sind alle zusammen und deswegen sind wir alle da. Tom ruft, klar, wir gehören alle zusammen. Gar kein Thema. Und in dem Gespräch dann aber quasi auch in den Dialogen immer, ja, irgendwie komisch, dass wir eigentlich nie, also wir gehen halt nie zusammen ins Studio, weil könnten wir ja, aber ich frag nicht, du fragst nicht, also machen wir es nicht.
Und das keiner
ist, das
fragt.
Ist, ja, genau, keiner fragt. Und ich glaube, das ist so ein, ja, genau, das ist so ein Hamburger. Du weißt, wie das in Hamburg ist. Du gehst ja nicht dahin und fragst, Bruder, Schwester, können wir mal ins Studio gehen? Nein, das machst du nicht in Hamburg. Also machen das beide nicht, also passiert's nicht. Und die anderen feiern und kommen und machen. Und der zweite Punkt, der ich da total wichtig finde, ist, Entschuldigung, ich rede lang, aber weil das hat so Spaß gemacht, darüber nachzudenken, denn Hamburg hat das zwar als zweites Problem, das ist die zweitgrößte Stadt. Und trotzdem lebt es von so Dynastien. Ich habe das Gefühl, wenn du nach Frankfurt, also Berlin ist ein Moloch, da können sich ja alle nicht leiden und trotzdem machen sie zusammen.
Ich schwör.
Frankfurt ist so von Generation Ende der 80er bis Generation 2020 sind sie alle verbunden und haben alle Respekt voreinander und es ist gar keine Frage, dass Moses Pelham mit Freude Vega auf einem Song begleitet oder was weiß ich auch immer. In Hamburg hast du die Ära Samy Deluxe und die Beginner. Dann gab es irgendwann mal auf der halben Strecke einen halben Schulterschluss zur 187 Straßenbande, obwohl die Fanlager nicht weiter auseinander sein könnten, als sie wollen. Und dann ist 187 Straßenbande so groß gewesen, dass drumherum quasi nichts anderes, wie auf so einer Wiese, nichts anderes Chance hatte zu atmen oder zu leben. Und jetzt sind wir wieder 10 Jahre später, also oder 6, 7, 8 Jahre später, und jetzt gibt's erst die Chance für eine nächste Generation überhaupt mal so ein bisschen, ich mache ein bisschen Metapher, ne, aber so ein bisschen da durchzukommen, um zu sagen, Alter, wir sind Tom Hanks, Kwame, Anzu und Disaster und wir stehen hier auch für Hamburg. Wir sind mehr als nur 187. Und ich glaube, das ist das zweite Problem. Deswegen kann ich bin sehr traurig darüber, muss ich dir ehrlich gestehen, aber ich kann den Move verstehen, nach Berlin deshalb zu gehen. Aber ich glaube, das erklärt von meinem Blickwinkel aus, warum Hamburg nicht so eine Einheit ist, obwohl sie es könnten.
Es ist sehr komisch. Meine ganzen Studios waren auch von Anfang an nicht in Hamburg. Also in Köln, Frankfurt, ich war in Amsterdam. Ich war überall, aber ich war nicht in Hamburg. Ich glaube, ich hatte in den ganzen 4, 5 Jahren, wo ich jetzt Musik mache, ein Studio in Hamburg. Und das war auch nur Zufall. Aber das war auch kein Studio, wo man irgendwie hängt oder wo man mal jemanden treffen kann oder so. Sowas gibt es irgendwie in Hamburg nicht. Das ist so, du hast einen Termin, du machst deinen Song, du bist wieder weg. Keiner hat was miteinander zu tun. Ich verstehe das nicht. Also.
Würdest du aber sagen wir mal so, wenn die Strukturen andere wären, wie schnell wärst du wieder in Hamburg?
Ich wäre sofort wieder in Hamburg. Sofort. Okay, ich liebe Hamburg über alles.
Mehr wollte ich nicht hören. Weil das ist ehrlicherweise mein Wunsch und mein Ziel und auch meine Hoffnung gerade, dass die, ich nenne es jetzt mal, also nicht bewusst mal neutral bezeichnet, die Künstler und Künstlerinnen alle mit Cojones, dass die mal dafür sorgen, dass diese Stadt halt ein bisschen mehr strahlt, als sie es tut. Es ist ja auch so, dass das ist ja eine Millionenstadt und das ist ja auch alles nicht ganz ohne. Aber es ist halt alles so versteckt und so ruhig. Und die wollen auch alle nicht so, dass es so laut wird. Und nerv mich mal nicht. So bin ich ja genauso. Das ist der Grund, warum ich immer gern, das Schönste an Berlin ist für mich die Autobahn zurück nach Hamburg. Und das wird auch immer so bleiben. Auch wenn ich da gerne Zeit verbringe, weil das da schon auch spannend ist und toll. Aber Digga, ich bin Hamburg und das bleibe ich auch. Aber genau, du bringst es genau auf den Punkt, dass das genau das Problem dieser Szene ist. Also man, du hast gesagt, du bist in Manchester gewesen. Eigentlich muss dann Hamburg die Stadt sein, in die du ziehst. Aber es ist ja keine Option, musikalisch wahrscheinlich.
Voll, also ich hatte das auch noch nicht so krass auf dem Schirm damals, dass das sein wird, so was wirklich. Aber mittlerweile, klar, macht, würde ich auch behaupten, macht Berlin mehr Sinn. So für mich, so auch allein mein Freundeskreis und so und auch genau, einfach hier die Leute, ja Mann, das ist schon alles gut so, wie es ist und ich bin sehr froh, wie es gekommen ist.
Ja, Janik, das tut weh, ne?
Ja, mein Gott.
Wo wir doch hier am realsten Ort.
Ey, ich meine,
die anderen checken es nicht.
Ich check einfach nicht, ja, ich check auch nicht. Vielleicht muss man
mal was. Weißt du, fahrst in Manchester und gehst nach Berlin.
Ja, ja. Also,
mein Manager hat immer versucht, mich nach Berlin zu kriegen. Ich habe einen Monat ausgehalten. Ich habe weggezogen. Ich habe gesagt, nie wieder. Für keine Musik der Welt ziehe ich nach Berlin. Weil wenn du aus Hamburg kommst, ist das Problem, Berlin ist 10-mal so groß. Also komplett Hamburg ist ein Bezirk in Berlin. Und damit bin ich einfach nicht klargekommen. Das war zu viel für mich. Und dann bin ich einfach wieder abgehauen. Und jetzt bin ich halt nach Düsseldorf gekommen. Ich habe gesagt, Kompromiss ist Düsseldorf. Aber nur, wenn es sein muss. So. Aber ich habe dann auch gemerkt, in Hamburg, mir wurde auch von Anfang an von mehreren Künstlern gesagt, wenn du in Hamburg bleibst und Musik machst, gehst du unter. Kannst du vergessen. Und das ist so, die Stadt hält einen irgendwie ein bisschen auf.
Ja, ist krass. Ich finde, das ist eine große Herausforderung, die du damit quasi stellst. Das Gegenteil zu beweisen. So, Janik, wir müssen für unsere Stadt kämpfen.
Da müssen wir Woche für Woche jetzt. Ich lade nur noch Hamburger Artists ein. Ja. Machen das jetzt im Hamburger Stammtisch.
Ja. Also ich will ja nichts sagen, ne, aber Hamburger Artists sind somit die stärksten, ne? Ja, es gibt sehr viele sehr bekannte und erfolgreiche Hamburger Artists.
Lass mich mal so stehen. Ist denn aber, um vielleicht die Sache nochmal zu klären, denn wir sind ja eingestiegen eigentlich so ein kleines bisschen mit der Leitfrage, große Klappe, viel dahinter, also mit anderen Worten auch ein Fundament in das Künstlerdasein legen, was total wichtig ist, was ihr ja beide auch beschrieben habt. Wie wichtig ist euch denn so das Totschlagwort Realness für das, was ihr macht?
Sehr wichtig.
Ja?
Also ich hab von Anfang an, auch wenn ich mit Songwritern zusammengearbeitet habe, war meine Bedingung immer, ich sage nichts in meinen Texten, was nicht stimmt. Ich will mich nicht mit Dingen schmücken, die nicht da sind. Das bringt mir nichts. Ich war auch immer so ein Mensch, wenn ich das Geld nicht für originale Sachen habe, dann kaufe ich mir keine Fake-Sachen. So, ich habe dann lieber gewartet, bis ich das Geld hatte und dann habe ich mir die originalen Sachen gekauft. Aber ich war nie so der Mensch, der irgendwie Fake-Sachen kaufen konnte oder in meinen Texten mit irgendwas geprallt habe, was nicht so war. Also es war für mich immer sehr wichtig, sehr authentisch zu bleiben. Und ja, ich würde mir das auch gerne mal von anderen Künstlern wünschen.
Da spricht auch viel Hamburg übrigens wieder aus dir raus.
Ja, aber bei mir ist so Realness auf jeden Fall auch. Also bei mir ist tatsächlich genau das Gegenteil, was so zu Marken angeht. Also, ich glaube, ich bin dann eher so, ich kaufe mir bewusst so die Fake und Rap dann darüber, dass ich Fake trage, so. Also ich weiß ja auch real so. Aber das ist sowieso da. An dem Punkt bin ich noch gar nicht angekommen mit so einem, oder war auch nie so der Urantrieb dahinter, jetzt Musik zu machen, um damit irgendwie reich zu werden oder so. Klar, würde ich niemals Nein dazu sagen, so, also gebt mir euer Geld, so, aber ich bin auch keine Kunstfigur, so, klar laber ich mal ein bisschen Scheiße, so, aber damit, wenn man ein bisschen ein so Gespür für Sarkasmus, Ironie hat oder so, dann checkt man das schon auch, aber bei mir ist auch natürliche Person und Kunstperson in einem, würde ich behaupten.
Was denkt ihr denn, vielleicht die letzte Frage zu diesem Ding hier, so Stichwort Realness, es ist ja genauso real, wenn man so wie ihr über, ich sag mal jetzt mal, sehr persönliche Themen rappt. So, es ist ja nicht alles im Straßenrap, was wir eingangs ja schon sagten, nur nach vorne und flex und stumpf, wenn man so sagen will, sondern ihr sagt ja auch wirklich sehr persönliche Dinge, spricht wichtige Themen, gesellschaftliche Themen an. Wie passt das denn in so eine Szene, die so nach außen ja eigentlich sich genau darüber definiert, so hart, so unverwundbar zu sein? Macht man sich dann mit selber nicht so ein bisschen, ja, fast ein bisschen angreifbar? Harte Schale, weicher Kern mäßig als Stichwort?
Ich finde tatsächlich, bei mir ganz im Gegenteil. Ich finde, je nackter ich mich mache, desto weniger angreifbar. Ich meine, wenn jeder alles, also natürlich weiß man nicht alles, aber da so was könnt ihr mir noch so? Weißt du, was ich meine? So mehr so auf den Bezug. Also bei mir war das schon immer so. Auch wenn Freunde oder meine Mutter manchmal gefragt hat, so, ja, oh, das ist aber schon ganz schön persönlich und so, was du so schreibst und so. Und für mich hat das sowas Befreiendes. Bei mir hat das wirklich eine ganz andere Wirkung, als dass ich jetzt dann irgendwie Angst habe und so, oh, scheiß, jetzt wissen die, was ich gemacht habe, was ich mache oder so, gar nicht. Also ich fühle mich dadurch mega bestärkt und ich denke mir so, ja, wenn ich, ja man, was könnt ihr mir noch so jetzt, ja, nee, also...
Fühle ich, ja.
Ja.
Ja. Und bei dir, Cello?
Bei mir war das sehr, sehr schwer, weil ich habe sehr hart gestartet. Und das Problem ist, was ich lange nicht erkannt habe und was ich auch versteckt gehalten habe, war einfach das Ding, dass ich habe so zwei Persönlichkeiten. Also einerseits bin ich so die alles fickt in meinen Rap-Texten und so. Also kann ich auch privat sein. Aber ich kann auch Schwiegermamas Liebling sein. Und da irgendwie eine Mitte zu finden, war ganz lange irgendwie unmöglich für mich, weil ich immer Angst hatte, dass ich mein hartes Rapper-Image kaputt mache oder Leute mich plötzlich nicht mehr ernst nehmen, wenn ich denen zeigen würde, wie ich auch wirklich bin. So, viele aus meiner Familie, aus meinen Freunden haben immer gesagt, ey, wenn deine Fans wissen würden, ne, wie du sein kannst, so, die würden dir das nicht glauben. Und deswegen habe ich das halt sehr, sehr lange versteckt gehalten. Und ich habe einfach in jeder, das war so ein Druck für mich. Ich habe jede Story, ich habe alles immer mehrfach kontrolliert und gemacht, einfach damit es hart genug ist. Auch wenn ich es war, habe ich mich so ein bisschen gefühlt, als wenn ich diese Rolle ständig einnehmen muss. Und jetzt vor kurzem, vor 2-3 Monaten, habe ich dann angefangen, diese andere Seite einfach mal rauszulassen. Ich habe eine sehr ehrliche Seite und vor allen Dingen haben mich sehr, sehr viele Dinge geprägt, über die ich auch sehr offen rede. Und ich rede so offen darüber, dass es für andere Menschen irgendwie voll krass ist und das wusste ich selber aber die ganze Zeit nicht. Und dann habe ich angefangen mit TikTok-Content, einfach aber auch, weil ich dazu gezwungen war. Ich sage euch, meine ganzen Songs wurden runtergenommen. Wegen diesem Kackstreit mit Universal. Ich hatte keine Songs mehr, gar nichts. Ich so, okay, scheiße, was mache ich jetzt aus meinem TikTok? Und was mich die ganze Zeit an diesem harten Gangster-Rap gestört hat, ich habe zwar auch 1-2 Songs, die so ein bisschen persönlicher sind und so, einen auch sehr, sehr persönlichen Song, aber mich hat's immer gestört, dass ich nicht genug von mir präsentieren konnte, von dem, was ich erlebt habe, von meinen Erfahrungen. Und ich bin so ein Mensch, ich habe so viel Scheiße durch, dass ich weiß, wie man aus dieser, also meistens weiß ich dann auch, wie ich aus dieser Scheiße wieder rausgekommen bin. Und das mag ich gerne den Leuten weitergeben. Und das konnte ich bis jetzt irgendwie noch nicht richtig. Ja, und dann habe ich auf TikTok damit angefangen, einfach mal ehrlich über Themen zu sprechen, über die keiner spricht, ne? Ob das jetzt Zwangsstörungen sind, die ich habe, oder Borderline oder halt, ne, auch solche Dinge. Mhm. Und es wurde so herzlich aufgenommen. Die Leute waren so schockiert darüber, wie meine Persönlichkeit im Ganzen eigentlich ist, weil die das nicht gedacht hätten. Und ich hatte die ganzen Jahre Angst, dass es mein Image kaputt macht. Dabei ist es gerade so, dass die Leute mich noch mehr lieben und mich noch authentischer finden als vorher. Tatsächlich ist es aber so, dass seitdem ich diese Seite offen präsentiere, dass das Angriffsfläche für andere Personen ist, gerade weil ich sehr offen bin und sehr persönlich. Manchmal müssen mich meine Freunde auch zurückhalten und sagen, ey, erzähl das lieber nicht, ne, das könnte zu viel sein, so. Und gestern auf TikTok wurde ich auch das erste Mal wirklich angegriffen.
Ach ja?
Von, ja, ja, also ich weiß jetzt nicht, ob das hier Platz hat, aber ich kann ja kurz anteasern. Eine gewisse Person von TikTok ist gerade im Gespräch, ein gewisser Coach. Wisst ihr manchmal? Und ich war vor einem Jahr mal mit dem live, alles war cool, wir haben uns gut verstanden, jetzt in letzter Zeit dreht er ja ein bisschen durch, so, ne? Keine Ahnung, was mit dem los ist. Auf jeden Fall war ich kurz live gestern Abend, wollte eigentlich nur kurz sagen, dass ich 2 Videos gepostet habe. Und auf einmal kam der in meine Kommentare und tatsächlich genau zu diesem Thema hier. Ich wäre nicht real, wie viele habe ich schon umgelegt, in welcher Gang bin ich, ich bin ja nicht kriminell und keine Ahnung, hat mich so einfach fertig machen wollen. Und dann habe ich den reingeholt und dann hat er richtig angefangen rumzuschreien und seine Hauptaussage war sowas wie, in Amerika trauen sich die Rapperinnen nicht mal vor die Haustür zu gehen, weil die erschossen werden könnten für deren Texte. Wo ist deine Realness? Kannst du mit einer Waffe umgehen? In welcher Gang bist du? Warst du jetzt mit 2 Hells zusammen und bist jetzt in der Gang? Also der ist so völlig durchgedreht, ja, aber hat halt komplett meine Authentizität. Der hat gesagt, ich werde null authentisch. Der hat alles in Frage gestellt, was das betrifft und also ich war so schockiert, ich habe kaum was dazu gesagt, so ich war völlig weg. Aber der hat halt dann auch gesagt, ja, ich habe mir ja alles von dir angeguckt und du bist ja gar nicht so und du bist einfach nur eine, die mehrmals enttäuscht wurde, der das Herz gebrochen wurde. Du bist eigentlich voll die Liebe und so. Du tust nur so, so genau das Thema halt, ne? So, aber
klingt nach Psychose. So,
ja, ja, der hat auf jeden Fall eine Psychose. Ja, gar keine Frage. Aber der Punkt ist einfach der. Mittlerweile habe ich habe eine harte Schale und einen weichen Kern. Das wissen die Leute mittlerweile auch. Ich habe es jetzt auch endlich zugelassen, das zuzugeben. Manche vergessen aber, dass die harte Schale beziehungsweise dieser harte Teil trotzdem noch da ist und verwechseln dann diese Nettigkeit mit Schwäche. So, aber mittlerweile habe ich ein dickes Fell und deswegen macht mir das auch wie gestern halt absolut nichts aus. Und ich habe so viel Liebe in den letzten Wochen in meinen Videos erfahren. Es ist so unglaublich gut angekommen, dass ich so sicher da drin geworden bin, dass ich auch gesagt habe, scheiß drauf, ich bin einfach so, wie ich bin und wem es nicht passt, soll sich verpissen.
Ja, Mann.
Punkt. Ist aber schon sehr interessant, weil das schließt alles so ein kleines bisschen ab. Das du offensichtlich viele Kämpfe immer noch austragen musst und der geht ja voll fest davon aus, dass das für dich genauso gilt, die man eigentlich nicht austragen sollte, wenn es einfach nur darum geht, coole Mucke zu machen, weil man halt so ist, wie man ist und weil man in einer Industrie lebt, in der es gerade darum geht, viele Künstlerinnen zu inszenieren, die wirken sollen wie etwas, was vielleicht gerade gut funktioniert und es deshalb so wichtig ist, dass man halt, und deshalb schönes Thema, Yannick, eine große Klappe hat, aber vor allen Dingen auch viel dahinter. Und ich glaube, das ist das Schwierigste, was mit Abstand nervigste daran sein muss.
So, voll, ich finde auch echt voll gut, Chilo, was du am Ende nochmal meintest, so das eine schließt das andere ja nicht aus, ne? Also, und ich glaube, bei der Unterschied vielleicht bei dem, was wie du es gerade beschrieben hast, oder bei mir jetzt, ist halt so, dass mein erstes Lied, das so ein bisschen Erfolg hatte, so, das war halt direkt so genau das. Also ich habe mich so mega angreifbar gemacht. Das heißt, ich musste da irgendwie nie mich so nochmal so dann. Ich hatte nie so dieses Gefühl, ich muss jetzt mich beweisen, dass ich härter bin, als ich bin oder nicht oder so. Aber ja, Mann, ich find's einfach so, nur weil du so Gangster-Rap machst, so heißt ja nicht, dass du auch Gefühle hast oder so. Also ganz ehrlich, wer das nicht checkt, sorry, aber ja, mega komischer Typ, Alter.
Aber ganz interessant, alles, was wir gesprochen haben und viel von dem, was da auch, glaube ich, wichtig ist, charakterlich, um da durchzukommen und was es braucht, künstlerisch, zu überzeugen, damit andere Leute bereit sind, einem zuzuhören, vereint sich alles, Chelo, in deinem Classic und der Person, die du ausgewählt hast, der diesen Kampf auch wie viele andere, aber ist auch ein Künstler, der hier, glaube ich, noch nie, also keiner wurde so oft ausgewählt als Classic wie dieser Künstler, seine ganze Karriere über macht, bis heute ehrlicherweise, jeden dieser Kämpfe austragen, von denen wir heute gesprochen haben. Was ist dein Classic der Woche, den du mitgebracht hast?
Ich habe Eminem mitgebracht. The Superman Show. Dieses Album hat mich einfach geprägt. Meine Mutter hat es von A bis Z durchgehört, jeden Tag, jede Nacht. Und als Kind war ich schon dadurch sehr großer Eminem-Fan. Ich hatte ein Poster aus der Bravo und ich habe SpongeBob geliebt, aber ich habe auch Eminem geliebt. Und eine Seite war SpongeBob, eine war Eminem. Geil. Und da hat sie mich gefragt, welche Seite willst du? Und ich so, ja, Eminem. Und ich war 6. Ja, und dann Eminem hat mich, das ist der Einzige, der mich wirklich immer fasziniert hat, den ich immer gefeiert und auswendig konnte, obwohl ich noch gar kein Englisch konnte. Roos hat es mir ermöglicht, dass wir sogar auf ein Konzert von ihm gegangen sind, als er in Deutschland war, vor ein paar Jahren. VIP-Bereich auch noch und so, das war auch sehr krass. Ja, was soll ich sagen? Ich liebe den Typen. Der ist einfach ein Motherfucker. Das ist krass. Ja.
Ich glaube, das Album, das haben wir, also ich bin mir nicht sicher, aber das müssen wir mal redaktionell nochmal raus, aber ich glaube, das ist am häufigsten gewählte Klassikalbum, ne?
Kann, also auf jeden Fall in der Spitze dabei, definitiv, aber zu Recht. Also ich glaube, jedes Mal, wenn das Album hier Thema wird, dann sage ich es auch, das ist das erste Album, was ich mir selber von meinem ganz eigenen Geld damals gekauft habe. Und dementsprechend bin ich auch damit aufgewachsen, so speziell mit dem Album und Eminem im Allgemeinen. Und ich finde es immer wieder sehr interessant zu hören, wie er denn doch die unterschiedlichsten Menschen auf die unterschiedlichste Art und Weise irgendwie geprägt hat und jeder hat so seine eigene Connection zu ihm oder zu diesem Album. So, und du kommst halt, egal wie er jetzt heute performt, du kommst einfach nicht um den Typen drumherum. Das ist einfach so.
Ja, Punkt. Und es gibt eine zweite Ebene bei Eminem, die ganz interessant ist, dass die Überleitung zu der ist, zu dem, was du vorhin gesagt hast. Auch hier x-mal schon erwähnt, aber 8 Mile der Film, die Freestyle Battles und am Ende I am white, I am a fucking punk, I do live in a trailer with my mom. Alles auf den Tisch legen, was die anderen für einen sagen wollen, alles transportieren, damit keiner mir mehr irgendwie erzählen kann, mit irgendwas kommen kann. So, sag mir, womit du mich noch angreifen willst. Wahrscheinlich die Ebene am Eminem, die ich am stärksten finde. Die Alben finde ich alle gar nicht, die Songs finde ich alle gar nicht. Aber diese Ebene, ja, ich bin kein Eminem-Fan. Es gibt so drei,
ja, vier Songs. Ich mag dich trotzdem.
Also 3-4 Songs sind's, aber die Attitude, die ist es. Und ich war noch nie in Detroit, aber ich möchte ganz gerne einfach mal nach Detroit, einfach nur um also zu fühlen, wie es ist, wenn man da anfängt, so eine Musik zu machen und auch 25 Jahre nach Beginn seiner Karriere immer noch den gleichen Hunger hat und immer noch auch den gleichen fast übertriebenen Drang hat, der ganzen Welt zu zeigen, was für ein krasser Rapper man ist. Das hört ja nicht auf. Das ist ziemlich, ziemlich heftig. Und das hat alles irgendwo da seine Wurzeln. Aber du hast auch einen Classic mitgebracht, über den man bestimmt auch noch 3-4 Sachen sagen kann. Und Jelle, gibt es eine Brücke?
Ja, es gibt eine Brücke.
Ja.
Es ist auch ein halb Detroiter Classic, würde ich sagen.
Ah, stark.
Geboren in Detroit, aufgewachsen in New York.
Ja, ich habe von Angel Hayes die New York EP mitgebracht. Wahrscheinlich etwas weniger bekannt als Eminem, aber hat mich sehr geprägt. So, das war, glaube ich, so 2012. Ich war so 15, 16, keine Ahnung. Ja, es ist je nachdem, ob Anfang oder Ende. Ich lieb daran, dass es einfach so auf die Fresse ist und gleichzeitig angreifbar. Also genau das, was wir eigentlich jetzt auch heute besprochen haben. So, es ist so ein Lied, ist halt so mega Straße, mega so, mega selbstbewusst. So, ich hab Erfolg, und dann das nächste Lied ist so mehr so, wie sie Hindernisse überwunden hat, und so geht um so Selbstentdeckung, Akzeptanz und so. Und dann auch, ja man, ist einfach so richtig bunt gemischt, und ich konnte mich damit, ich glaube, deswegen auch so gut identifizieren, weil es halt war so, ja, auf die Schnauze, aber so, das ist halt nicht alles so, und das ja man, passt sehr gut, glaube ich, auch zu dem, was ich heute mache.
Ja, ich habe ehrlicherweise natürlich mitbekommen, aber bin nie so tief eingestiegen,
ja,
in die tatsächliche Musikgeschichte. Finde aber quasi das künstlerische Gesamt oder die Gesamtdarstellung halt total interessant und auch noch wichtiger rückblickend, wenn man sich überlegt, wann das Ganze herausgekommen ist und was damit ausgelöst wurde. Deswegen sehr spannender Classic auf jeden Fall heute. Ich weiß nicht, Yannick, ob ihr irgendeine Verbindung dazu habt. Ich auf jeden Fall weniger, aber
keine erwähnenswerte.
Ja, diese Runde führt immer dazu, dass ich danach dann nochmal ein bisschen intensiver reinhöre. Habe ich mir eben schon zurechtgelegt hier.
Ja, leider sind auf dem Album von Eminem nicht alle Songs, die ich so tot feiere. Voll viele sind einfach als Singles rausgekommen.
Ja. Muss er halt das dann doch das Best-of nehmen.
Ja. Ich musste mich entscheiden.
Ja, ist fair. Wir haben auch einen Classic mitgebracht, der ist noch älter. Und kommt von einem Typen, der wahrscheinlich für vor allem die Generation als der größte gilt. Da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster.
Ei, da musst du gleich noch mal was zu sagen dann. Nas haben wir dabei mit seinem dritten Album, I Am. Es ist am 6. April 1999 rausgekommen.
Da bin ich geboren.
Stark,
ja. So sieht's aus. Genau, sein drittes Album, und hat sich sehr gut verkauft, Doppelplatin in den USA, also deutlich über 2 Millionen Verkäufe. Sollte eigentlich als Doppelalbum damals rauskommen, was denn irgendwie damals schon an Raubkopien im Internet gescheitert ist, weil die Songs quasi schon vorab zu hören waren. Hat wie dem Album an sich, was denn als normales Einzelalbum rausgekommen ist, wie gesagt, nicht am Erfolg gehindert. Von der Kritik ist es so ein bisschen von Fans, Nico, deswegen bin ich gespannt, was du sagst, von Fans und Szene eigentlich ganz gut aufgenommen worden, aber trotzdem gab es schon so Verkauf an den Mainstream-Vorwürfe für Nas. Ja, auf jeden Fall, Nas Is Like und Hate Me Now sind so die beiden Hit-Singles auf dem Ding. Features von Aaliyah, DMX, P. Diddy und Scarface drauf. Ich muss sagen, für mich persönlich in der Nas-Diskografie, wenn ich da jetzt auch kein absoluter Vollfan und Experte bin, schon noch, finde ich, ein stärkeres Album, aber schon irgendwie auch ein bisschen egal, finde ich zu hart gesagt. Aber mich hat er irgendwie nie so richtig gekriegt. Das ist kein Nas-Album, was für mich so hart in Erinnerung bleibt. Deswegen, Nico, wo würdest du dieses Album in der Nas-Diskografie einordnen?
Genau dort in der, also man muss ja bei Nas, und das ging mir nicht um dieses Album, es ging mir um den Künstler, bei Nas klar machen, dass mit dem ersten Illmatic er quasi genau das gemacht hat, was wir heute hier lang und breit besprochen haben. Jung, No Name, eine ziemlich große Klappe und dann relativ schnell bewiesen, dass er ziemlich viel dahinter steckt und deshalb quasi eine ganze Generation geprägt hat. Dazu gehört aber auch, wenn du dann zu der Größte bist oder zu den Größten gehörst, und das in dieser Epoche ja schon mal viele Große, und Tupac und Biggie, alle waren sie da, ja, und Jay-Z kommt, fair, nimm im Blickwinkel. Rap technisch, lyrisch, ja, kommt wie mit Rakim, aber es gibt einige. Und da war auf jeden Fall ganz oben mit dabei. Dann kommt aber der Erfolg, und dann kommt ein Album nach dem anderen, und dann kommt auch die Sättigung. Und genau das ist hier der Fall. Nas Is Like ist eigentlich der einzige Song, den ich relevant finde für mich, weil das der Street Classic ist. Hate Me Now mit dem Kollegen Diddy Puff Daddy, der gerade andere Probleme hat, wahrscheinlich auch demnächst mal gucken, ob man den aus Gründen noch hören darf, sollte, könnte, ist die zweite Nummer. Und der Rest ist relativ belanglos, da bin ich voll bei dir. So. Ist halt die große Gefahr, wenn du, oder wo du dann erst durch musst. Und das Faszinierende an ihm ist aber, und das ist die letzte schöne Klammer für das ganze Thema heute, denn jetzt nochmal wieder, lass mich nachrechnen, 25 Jahre später oder irgendwie knapp 20 plus Jahre später, einen zweiten Frühling oder einen 10. Frühling, eine Renaissance, so auf einmal wieder mit jedem Album, das da in letzter Zeit gekommen ist, quasi wieder gezeigt, dass da noch viel Feuer drin steckt und er einfach real ist. Und die Leute ihn genau dafür feiern, was er da macht. Und deshalb ist dieser Classic sicherlich nicht der stärkste auf der Reise von Nas, aber gehört dazu, ihn sich einmal anzuhören. Und wenn am Ende nur ein bis zwei Songs übrig bleiben, packt sie in eure Playlist. Nas is Like solltet ihr aber auf jeden Fall kennen, wenn ihr eure Hip-Hop-Hausaufgaben machen wollt.
Den habe ich über Ostern die Zeit gehört, Nico. Das wollte ich vorhin noch sagen.
Ja, ist auch genauso einer. Der kann auch in Rotation laufen. Und wäre bestimmt auch TikTokable. So, wenn wieder irgendeine Soccer-Mom sich ins Auto setzt und ihren Teenager zur Schule bringt und dazu in der Drop-Lane durchdreht.
Oder irgendein weißer Produzent Bock hat auf einen Hyper-Pop-Remix oder so.
Irgendwas mitkommen. Nas is Like, Tipp am Tipp von mir an euch, ihr TikToker da draußen. Ich habe noch einen anderen Tipp und das ist unsere Playlist. Thank Backs When It's Friday. Auch unsere lieben Gäste sind natürlich dort vertreten mit neuer Musik. Wir dürfen jede Woche uns drei Songs aussuchen aus dem Pool dessen, was Yannick und die Redaktion da zusammensammeln. Also einmal komplett Deutschrap durchgespielt. Ich habe mir diese Woche drei Songs ausgewählt. Also ich mach's ehrlich, das ist war so ein bisschen No-Brainer-Runde für mich. Ich habe mich durchgehört und es gibt auch immer mal wieder von Künstlern, die ich mag, Songs, wo ich denke mir, oh, das ist heute nicht so, dann kann ich mal weitergehen. Aber ich war auf einer Autofahrt, habe die ersten Teile unserer Playlist durchgehört und nach gefühlt fünf Songs hatte ich meine drei zusammen, weil ich gedacht habe, ja, alle gut, was soll ich machen? Trettmann ist wieder da, Your Love is King ist die EP, Prototype ist der Song. Und das Schöne produziert von A zum J, Dexter unter anderem, mag ich. Und ich glaube, die größte Herausforderung war, dieses aus dem alten Trettmann einen neuen Trettmann zu machen, ohne Kitschkrieg. Haken hinter hat funktioniert. Bin gespannt, wo die Reise dahin gehen wird. Die ganze EP hörenswert. Dann Stichwort Realness, Stichwort Cojones, Stichwort große Klappe, viel dahinter. Die P, 32 Bars. Die hier mal ziemlich auspackt. Ne? Also mit Lines. Denn das ist eine Künstlerin, die auf jeden Fall für eine Menge steht. Und darunter auch Skills und eine gewisse Künstlerehre, Künstlerin-Ehre. Und sagt selber, mein Name endlich bekannt, doch stehe mit dem Rücken an der Wand. Das heißt, der Struggle ist da, der Struggle ist real. Und ich hoffe, dass ihr da draußen alle dafür sorgt, dass sie den Struggle gewinnt. Denn ich finde es sehr, sehr schön, was sie macht. Hab auch immer sehr viel Freude daran. Mag sie persönlich auch sehr gerne, weil wir schon auch viel zusammen unternommen haben. Ist eine von den guten 32 Bars. Ist der Soundtrack dazu, den ihr euch anhören könnt. Und der dritte, Tour, mit dem neuen Album, ist draußen. Und Tour ist ja in allen musikalischen Welten unterwegs und wird auch dafür geliebt, dass er überall unterwegs ist. Und dann macht er mit Gorbatschow ACE so eine Nummer, die halt wieder klassisches Hip-Hop-Arm-Rap-Ding eigentlich ist. Hat mich überrascht und war deshalb der Grund, warum ich den gepickt habe, als Single gerade rausgekommen ist vom Album Eden, das vor zwei Wochen erschienen ist. Meine dritte Nummer. War einfach heute, Yannick, ne?
Ja, war easy. Aber gute Auswahl. Finde ich, hast du gut gemacht, ja.
Wenn ihr eine Meinung zu irgendeinem Song habt, lasst es uns wissen, ne? Ansonsten spielen wir weiter, ne? Also, ihr müsst nicht.
Ich werde sie auschecken, auf jeden Fall.
Ich habe deine
Playlist. Also, ich freue mich, dass Trettmann zurück ist.
Ja, 100%, oder? Ja, Tretti.
Yes, jeder freut sich, dass Tretti wieder da ist. Mein erster Pick schließt eigentlich ganz gut an deinen letzten anderen Tour. Ich habe Nougat mitgebracht. Euroscience heißt der Track. Und Nougat ist, finde ich, ähnlich wie Tour. Das ist halt auch so ein Multi-Instrumentalist, Producer, Sänger, Schrägstrich, Rapper. Und geht irgendwie so seinen sehr eigenen Weg in der Art, wie die Musik klingt und wie sie gemacht wird. Und ist, glaube ich, auch innerhalb der Szene ein viel, viel größerer Name, als die Zahlen nach außen das eigentlich so vielleicht ausdrücken. Deswegen finde ich ihn sehr, sehr interessant. Der Song hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen, deswegen mein erster Pick. Mein zweiter Song ist Chinchilla von Slug und Donna Savage. Der ist so irgendwo zwischen Oldschool und Trap und die beiden passen, finde ich, einfach arschgut zusammen auf den Track. Hat mir sehr gut gefallen. Ich fand die Pressefotos mit den 5XL-Jacken einfach mega stark. Also da hat für mich das Gesamtpaket gestimmt. Deswegen habe ich den auch nochmal mitgenommen. Und mein letzter Song ist Forever von Lucid Beats und Soli, der, finde ich, nochmal so eine sehr eigene Stimmung aufmacht und damit finde ich ganz gut zu dem passt, was Soli so die letzten Monate gemacht hat. Da muss ich ehrlich sagen, hat mir nicht immer alles so super gut gefallen. Ich finde trotzdem einfach mega interessant, was der Typ an sich macht und mit was für einer Konsequenz er so sein Ding durchzieht. Da kann man, finde ich, fast schon von Vision sprechen, auch wenn das mal so sehr, sehr hochtrabend klingt. Aber ich finde es sehr, sehr interessant. Soli macht sehr eigene Sachen und das finde ich sehr cool und deswegen mein dritter Song für diese Woche.
Gute Wahl. Mag ich. Danke. Genau wie diese Folge.
Ja, Mann.
Ja, Cello, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch mit euch ein bisschen dann hier heute ein bisschen klassischer auch über eure Karrieren zu reden. Ich wünsche alles Gute dabei.
Danke.
Und bin mir sicher, wir sehen uns dann auch demnächst mal persönlich auf irgendwelchen Bühnen oder Veranstaltungen oder beim großen FC St. Pauli in der ersten Liga. Sehr gut, finde ich gut. Das machen wir. Da nehme ich dich beim Wort, da treffen wir uns, sag Bescheid, und in Hamburg, bis dann gehen wir zu St. Pauli. In diesem Sinne, Yannick, good job, danke, bis nächste Woche. Danke. Das war der Backspin Stammtisch. Tschüss.
Danke.
Danke, ciao.
Ciao.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ich auf dem Stammtisch.
Wer dabei bleibt, am Tisch.
Für den Stammtisch fragen.
Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin.